Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Happy Little Souls, der Podcast, der dir zeigt, wie du die schönste Vision deiner Familie leben kannst. Ich bin Susanne, ich bin Expertin für bewusstes Familienleben und helfe Müttern dabei, das Leben mit ihren Kindern bewusst zu genießen. In der heutigen Folge haben wir ein wirklich positives Thema, und zwar die positive Psychologie. Das habe ich mir schon ganz lange gewünscht, denn ich bin schon vor einigen Jahren in meiner NLP-Ausbildung mit diesem Thema in Berührung gekommen. Und jetzt habe ich Laura Höher gefunden, die uns in dieser Folge mitnimmt in dieses wunderschöne Thema. Wir sprechen darüber, wie sich die positive Psychologie aus der klassischen Psychologie entwickelt hat und vor allen Dingen, was ihre Grundsätze sind. Das gehen wir am sogenannten PERMA-Modell durch und ich bespreche mit Laura jeden einzelnen dieser Bereiche. Das Schöne daran ist, dass Laura mit Kindern mit diesen Themen arbeitet. Sie ist oft in Feriencamps, wo sie Kinder und Jugendliche begleitet, diese Themen zu erfahren. Und sie teilt mit uns ganz viele Übungen und praktische Tools, wie wir positive Psychologie als Mama mit unseren Kindern und unserem Partner natürlich auch in der Familie wirklich leben und umsetzen können. Das ist ein wirklich super witziges und schönes Gespräch gewesen und ich freue mich, dass ich es heute mit dir teilen kann. Bevor es losgeht, möchte ich dich noch kurz daran erinnern, dass es jetzt wirklich bald soweit ist. Mein Buch Das Geheimnis bewusster Mütter erscheint und ja, in gewisser Weise spielt auch hier die positive Psychologie mit rein. Du kannst dir über den Link in den Shownotes schon mal eine kleine Leseprobe anschauen und natürlich auch lesen und dir das Buch vorbestellen. Es erscheint offiziell am 17. April im Goldmann Verlag und wird dir dann, wenn du es vorbestellt hast, natürlich hoffentlich pünktlich zugestellt, sodass du dann tief eintauchen kannst in meine Auffassung davon, was bewusstes Familienleben ist und wie du das wirklich Schritt für Schritt mit deiner Familie leben kannst. Jetzt aber erstmal die andere Anleitung zum positiven Familienleben, mein Gespräch mit Laura Höher. So, und heute habe ich wieder ein Interview für euch, und zwar habe ich Laura Höher eingeladen. Sie ist Psychologin, Trainerin für positive Psychologie und Kids Empowerment und ermutigt seit vielen Jahren Kinder, die sich mehr zutrauen wollen. Und ich habe Laura tatsächlich empfohlen bekommen, weil ich unbedingt mal das Thema positive Psychologie hier in diesem Podcast besprechen wollte. Und ich freue mich total, weil sie so den Blick darauf hat, wie wir Großen sozusagen den Kindern mit positiver Psychologie was Gutes tun können. Und Laura, ich freue mich total, dass du heute da bist und dass wir darüber sprechen können.
Hallo Susanne, vielen Dank für die Einladung. Ich bin ganz gespannt.
Ja, jetzt habe ich es doch ein bisschen verhaspelt, aber jetzt lassen wir es drin. Ist manchmal so. Genau. Meine Eingangsfrage ist immer, erzähl doch mal ein bisschen was über dich. Wer bist du und was machst du so ganz genau?
Wer bin ich? Ich bin Chancennutzerin. Und warum sage ich das? Ich glaube, ich habe einfach in den letzten Jahren ganz viele verschiedene Sachen ausprobiert und aus jedem der Jobs und auch Nichtjobs irgendwas für mich mitnehmen können. Ich bin Psychologin, das hast du gerade schon gesagt, und fand schon ganz früh menschliches Erleben und Verhalten spannend, aufregend. War mir dann aber im Psychologiestudium selbst gar nicht so sicher, ob das noch das richtige Fach für mich ist. Und heute rückblickend habe ich eine Ahnung, woran das gelegen hat. Zumindest bei mir im Studium haben wir ganz viel dazu gelernt, wie wir eigentlich psychische Erkrankungen heilen können, wie wir Menschen helfen, die vielleicht gerade eine depressive Verstimmung haben, die an einer Angststörung leiden, die vielleicht in Burnout gerutscht sind. Wir haben uns damit beschäftigt, was machen eigentlich so Burnout-Raten und Krankenzahlen in großen Unternehmen. Wir haben aber ganz wenig dazu gelernt, was das gute Leben ausmacht und wie ich beispielsweise Menschen dabei begleiten kann, rauszufinden, was sind meine Stärken, was ist mir wichtig im Leben und warum stehe ich eigentlich morgens auf, was sind meine Motivatoren. Und das ist das, was die positive Psychologie so ein bisschen kann und will. Und daher bin ich ganz dankbar, dass ich dann zu Ende meines Studiums die positive Psychologie gefunden und kennengelernt habe. Ich habe die letzten Jahre für die Deutsche Gesellschaft für positive Psychologie gearbeitet und würde sagen, konnte mir da echt einen ganz ordentlichen Wissens- und Methodenschatz aufbauen, bin da ganz dankbar für und bin jetzt zu Empowerland gewechselt. Das hast du gerade auch schon angesprochen, weil ich gemerkt habe, die Zielgruppe Kinder und Jugendliche, die passt ganz schön gut zu mir und zu meinem Lebensalltag und es macht mir Spaß, das, was ich weiß, auch für Kinder und Jugendliche anwendbar zu machen. Ja, und sonst bin ich im Chor, mache Yoga, fahre Ski, fahre gern ans Meer. Und das ist vielleicht auch noch ganz spannend für dich und deine Zielgruppe. Ich bin eigentlich seit über 10 Jahren regelmäßig eine Vertrauensperson für Kinder. Irgendwann mal angefangen, Mathe und Französisch Nachhilfe zu geben. Dann habe ich Berufsorientierung mit 11- und 12-Klässlern gemacht. Und seit über 10 Jahren eigentlich immer, wenn es geht, im Sommer in Ferienlagern unterwegs und mag es total, mit Kindern die Freizeit zu verbringen. Und jetzt, seit 1,5 Jahren, bin ich stolze Patentante.
Wie schön.
Genau.
Und dein Patentochter war das, glaube ich, ne? Ist ja auch noch ganz schön klein irgendwie, oder?
Genau, die ist jetzt 1,5
Ja, süß.
und wohnt hier bei mir in der Nachbarschaft. Und das ist, glaube ich, der erste Kontakt in Richtung kleine Kinder, eigene Kinder. Ich habe selber noch keine Kinder, aber ganz, ganz viele Kinder im Herzen aus Ferienlager, Nachhilfe und Co.
Oh, wie schön, wie schön. Und nur jetzt der Vollständigkeit halber, weil du gerade so viel von dir erzählt hast, wo wohnst du, wenn deine Patentochter in der Nachbarschaft wohnt?
Ich komme aus Berlin und lebe aktuell in Berlin.
Ja, super. Okay.
Beziehungsweise, lass mich korrigieren, ich komme nicht aus Berlin ursprünglich, ich komme aus Sachsen ursprünglich, aus der Nähe von Dresden, aber ich lebe aktuell in Berlin.
Ah, okay, spannend. Okay. Kannst du dich noch an diesen Moment erinnern? Du hast jetzt gerade erzählt, dass du in deinem Studium nicht so happy warst, irgendwie gemerkt hast, das ist eigentlich nicht das, was ich mir unter, ne, Psychologie vielleicht vorgestellt habe oder was du da erwartet hast, was du damit tun kannst. Kannst du dich an den Moment erinnern, als dir diese positive Psychologie begegnet ist?
Ja, ich glaube schon. Beim Masterstudium habe ich in Braunschweig studiert und geschaut, was ich eigentlich im überfachlichen Bereich noch für ein Fach machen könnte und hatte gar keine Lust auf Bewerbungstraining, auf PowerPoint für Profis oder was es da so alles gibt und habe recherchiert und dann ein Seminar gefunden, das, glaube ich, hieß Erkenntnisse aus der Glücksforschung. Und dann dachte ich, das denn?
Ja, das sehe ich gerade. Super.
Genau, und das war der Auftakt. Ich habe dann den Dozierenden damals geschrieben, war eigentlich für Lehramtsstudierende, hat uns trotzdem reingelassen. Ich habe damals noch eine Freundin mitgeschleppt. Und so ging es los mit der positiven Psychologie. Und da habe ich das erste Mal von Martin Seligman und von diesen großen Konzepten für Wohlbefinden und Glück gehört.
Ja. Dann steigen wir da doch jetzt mal gerade ein, wenn du den Namen schon genannt hast. Was ist denn diese positive Psychologie genau und wo kommt sie her?
Die positive Psychologie erforscht und bringt in Anwendung, was das Leben lebenswert macht. Das heißt, sie fragt danach, wenn wir es mal ganz einfach betrachten, was eigentlich Glück ist und was ein zufriedenes Leben ausmacht. Und die Frage nach dem Glück, die ist ja schon uralt. Also schon ganz früh haben Menschen nach dem guten Leben gefragt und nach dem lebenswerten Leben. Und gleichzeitig, wenn wir in die Psychologie ganz konkret schauen, dann haben wir ganz, ganz viele Jahre lang erforscht, was eine Depression ausmacht, wie wir Angststörungen heilen, wie Burnout-Raten in der Gesellschaft verteilt sind. Wir haben uns sehr viel damit beschäftigt, was das Defizit einer Gesellschaft ist und wie wir kranken Menschen helfen können. Und die positive Psychologie sieht sich selbst als Ergänzung. Das heißt, vor etwas weniger als 30 Jahren ging es los damit, dass Forschende danach gefragt haben, was das gute Leben ausmacht. Und es gibt eine ganz bekannte Definition, die sagt, lasst uns mal nicht nur schauen, wie wir Schwächen ausmerzen, sondern auch, wie wir Stärken erkennen, erkunden und nutzen. Lasst uns mal schauen, wie wir nicht nur psychische Erkrankungen heilen, sondern wie wir das Gute im Leben ausbauen. Und lasst uns mal schauen, wie wir. Jetzt habe ich den dritten Teil vergessen. Ich glaube, das gehört auch dazu. Aber was ich sagen
Lass uns
wollte.
mal schauen, wie wir mit Vergesslichkeit umgehen werden und was Positives draus machen. Ja.
Genau. Aber wenn du mich fragst, was positive Psychologie ist, dann geht es darum zu verstehen, was das Gute im Leben ausmacht. Und da gibt es verschiedene Säulen, mit denen wir Wohlbefinden und Zufriedenheit und sowas wie Aufblühen und Potenzial entfalten stärken können.
Das heißt, es ist ja sozusagen eine Umkehrung dieses normalen Psychologiestudiums, das, ne, wie du sagst, auf die Krankheiten ausgerichtet ist. Und ich verstehe das so ein bisschen so, aber sag mir, ob ich das richtig verstehe, dass die positive Psychologie mehr so prophylaktisch schon versucht, den Menschen Werkzeuge an die Hand zu geben, dass sie gar nicht erst in solche Krankheitssituationen kommen. Ist das so ein bisschen so? Oder ist es mehr so für die, die halt nicht von den Krankheiten betroffen sind, weil es tatsächlich Krankheiten sind, dass sie dann noch mehr aus ihrem Leben machen können? Also, weißt du?
Ja, ist gut, dass du nachfragst. Ich würde persönlich sagen, weniger Umkehrung und mehr Ergänzung, weil ich würde unbedingt sagen, das, was wir in der Psychologie erforschen und wissen, ist total wichtig und das brauchen wir auch weiterhin. Und wir sind aber irgendwann an den Punkt gekommen oder Forschende sind irgendwann an den Punkt gekommen, dass es nicht mehr ausreicht. Ich finde, man kann sich das ganz gut so auf einer Skala vorstellen. Das heißt, Psychologie reicht irgendwie von minus 10 bis plus 10. Und viele Jahre lang haben wir uns gefragt, von minus 10 bis 0, wie kann ich denn Menschen mit Symptomen, Menschen, die belastet sind, die vielleicht im Alltag nicht mehr so gut klarkommen, wie kann ich dem helfen? Wie kann ich in Therapie und Co. Menschen begleiten? Die positive Psychologie ergänzt das jetzt und sagt, wie kann ich denn Menschen, denen es grundsätzlich ganz okay geht, die vielleicht auch noch keine Symptome einer psychischen Erkrankung haben, aber vielleicht manchmal so Gefühle von, mir ist alles egal, bin gerade nicht mehr so richtig zufrieden in meinem Leben. Wie kann ich denen denn helfen, dass sie mehr dazu rausfinden, was macht mein Leben lebenswert? Genau, also Ergänzung. Und hilf mir nochmal auf die Sprünge, der zweite Teil deiner Frage. Weißt du es noch?
Ja, also
Ah.
mehr, es war die Frage, so ob so eine
Ah,
Umkehrung ist
Prävention.
wirklich so, ne, prophylaktisch oder ist es eher für die Menschen, die eben nicht krank sind, gedacht? So, das war die Frage. In
Ja.
Kürze.
Und da würde ich sagen, beides. Aktuell
Beides.
noch sehr viel mehr aus einem Präventionsansatz heraus. Das heißt, aktuell richtet sich positive Psychologie gerade auch im Unternehmenskontext beispielsweise an Menschen, die ihren Alltag ganz schön gut im Griff haben und denen man sozusagen zusätzlich noch Angebote macht von, wie kannst du herausfinden, was dein Leben wirklich zufrieden macht. Und gleichzeitig gibt es aber auch erste Ansätze dahingehend, wie können wir die Konzepte aus der positiven Psychologie für Therapie nutzen, also auch mit erkrankten Menschen an ihren Stärken arbeiten oder
Cool.
schauen, was ihnen wichtig ist im Leben.
Jetzt hast du eben den Martin Seligmann schon erwähnt. Jetzt musst du deswegen, weil du ihn erwähnt hast, mal kurz sagen, wer er ist und was der damit zu tun hat.
Martin Seligmann ist einer der großen, wenn nicht sogar der Gründervater der positiven Psychologie. Und der hat 1995 eine ganz große Auszeichnung bekommen. Er ist nämlich Vorsitzender der American Psychological Association geworden. Das ist eine große amerikanische Psychologievereinigung. Und er ist da eigentlich ausgezeichnet worden für seine Depressionsforschung. Er hat sich ganz viel damit beschäftigt, wie Depression aussieht und wie man die heilen kann. Und er ist auf die Bühne gegangen und ein ganz bekannter Satz von ihm ist: Wir leben heute in einer Generation, die besser gebildet ist als jede Generation vor uns, die es gesundheitlich besser geht als jene Generation vor uns, die besser lebt als jede Generation vor uns. Und trotzdem sind die Menschen unglücklicher als in jeder Generation vor uns. Und er spielt auf die Depressionsraten an. Und deswegen hat er damals sozusagen die Auszeichnung genutzt, um ein neues Feld ins Leben zu rufen. Und deswegen ist er heute Gründervater der BP. Er hat gesagt, lasst uns doch mal erforschen, was Stärken sind und was Werte sind und was Lebenssinn ausmacht. Und was Flourishing, das ist vielleicht der Begriff, den manche kennen, also so dieses Aufblühen ausmacht.
Flourishing, schönes, schönes Wort, ja. Ja, was ist denn Glück?
Gute Frage. Ich glaube, wenn du 10 Mamas und Papas da draußen fragst, was Glück ist, kriegst du 11 verschiedene Antworten. Eine Antwort könnte sein, wenn du ins Englische schaust, gibt es drei Glücksbegriffe: Luck, Happiness und Pleasure. Und Luck ist der glückliche Zufall. Also Glück könnte sein, ich gewinne im Lotto oder ich finde einen Fünfer auf der Straße. Da sage ich gleich dazu, damit beschäftigen wir uns in der positiven Psychologie nicht. Ich weiß nicht, wie man im Lotto gewinnt. Dann
Okay.
gibt es Leisure. Leisure ist übersetzt das Vergnügen. Und da geht es eher um kurzfristiges himmelhochjauchzendes Glück. Es geht um Momente, in denen wir Spaß haben, in denen wir vergnügt sind, in denen wir lachen, toben, etwas machen, das uns kurzfristig sehr glücklich macht. Und dann gibt es noch Happiness. Und das beschreibt im Englischen eher das nachhaltige oder langanhaltende Glück. Und das kann auch ein entspanntes, ein ruhiges Glück sein. Da geht es häufig auch darum, dass Menschen irgendwie einen Sinn im Leben gefunden haben, dass Menschen ganz genau wissen, wofür sie losgehen und deswegen sagen würden, ich bin glücklich.
Ist es dann mehr sowas wie auch, also ist Zufriedenheit dafür irgendwie ein Synonym oder ist es weniger oder mehr? Fällt mir nur gerade so ein.
Ja, und das ist ganz, ganz super, was du sagst, weil genau, also ich glaube, ein Synonym für Glück kann Zufriedenheit sein. Wenn wir uns anschauen, wie wir Psychologie, wie wir Glück messen, dann kann man zum Beispiel danach fragen, wie zufrieden bist du mit deinem eigenen Leben? Oder Glück wird auch gerne gleichgesetzt mit Wohlbefinden. Also diese Idee von, fühlst du dich wohl? Geht's dir gut? Und ganz am Anfang gab es mal ein ganz bekanntes Konzept, das hat gesagt, Glück, wenn wir es mit Wohlbefinden gleichsetzen, heißt häufig positive Gefühle, im Verhältnis dazu weniger negative Gefühle und allgemein zufrieden mit dem eigenen Leben. Das ist Wohlbefinden.
Das finde ich ganz schön, weil es nämlich inkludiert, dass es auch trotzdem negative Gefühle gibt, weil ich glaube, dass manchmal so das Streben nach Glück dazu führt, dass man so denkt, man muss irgendwie so einen Zustand ewiger Glückseligkeit erreichen. Und ne, wenn man erstmal glücklich ist, so ne, wie wenn man frisch verliebt ist, dann ist irgendwie so ne, das Optimum erreicht. Und so, ich höre aus den Beschreibungen, die du hier gerade wieder gibst, raus, so das ist es nicht. Es geht nicht um dieses, was du gerade schön gesagt hast, dieses Pleasure-Gefühl von, es ist alles irgendwie nur mega geil und irgendwie so, sondern es geht mehr um so einen inneren Zustand. Und da fällt mir gerade so die nächste Frage noch ein dazu. Es geht doch auch um eine innere Haltung dem Leben gegenüber, oder?
Geht um eine innere Haltung und du hast da gerade was ganz Zentrales angesprochen, nämlich einen ganz prominenten Kritikpunkt an der positiven Psychologie, nämlich die Good Vibes Only. Manchmal werden wir angeschaut und angesprochen mit, ach, ihr seid ja diejenigen, die mir beibringen, wie ich die Realität im positiven Sinne verzerre. Und das ist es nicht. Das war es vielleicht ganz zu Beginn mal. Also steckt ja auch immer ein Funken Wahrheit in so einem Kritikpunkt. Und als die positive Psychologie angefangen hat, hat sie natürlich erstmal nur auf die 0 bis plus 10 geschaut und erstmal nur die guten Konzepte erforscht, aber dann ganz schnell erkannt, dass die Idee sein sollte, integrativ zu sein und positive Gefühle dann einsetzen zu können, wenn das Leben vielleicht gerade schwer ist, wenn ich einen lieben Menschen verloren habe oder wenn sich die Eltern von einem Kind getrennt haben. Oder wenn es in der Schule auch einfach nicht läuft. Und dann zu schauen, wie kann ich sozusagen das, was wir erforscht haben, im guten Sinne für all die Momente nutzen, in denen es nicht so gut läuft. Und ja, positive Psychologie ist für mich total eine Haltung. Geht einerseits um eine ressourcen- und lösungsorientierte Haltung, also Ressourcen zu schauen, was schenkt mir im Alltag Kraft, was sind meine Stärken, meine Qualitäten. Die Menschen in meinem Umfeld, mein Unterstützersystem, was ist alles schon da? Und lösungsorientiert, wie kann ich mit dem, was schon da ist, eine Lösung für meine Probleme, für meine Herausforderungen, für meine Rückschläge finden? Und das finde ich ganz spannend, positive Psychologie ist auch wachstumsorientiert. Das finde ich ganz spannend, weil versuch es mal in unsere Zielgruppe zu holen. Ich stelle mir vor, dass sich eine Mama an mich richtet mit einem 8-jährigen Sohn, der schon in Klasse 1 die Bereitschaft verloren hat, Hausaufgaben zu machen. Die Motivation ist sehr schnell gesunken und er sitzt jetzt nachmittags da und sagt, ich habe keinen Bock. Und wenn sich diese Mama im Coaching an mich wendet, dann würden wir gemeinsam sozusagen ein Ziel formulieren und das Ziel wäre vielleicht, ich möchte, dass mein Junge wieder regelmäßig und ohne sich zu entziehen und ohne zu murren Hausaufgaben macht. Und dann können wir im ersten Schritt, das wäre vielleicht auch noch irgendwie aus einem rein lösungsorientierten Coaching erkennen, beim ersten Schritt könnten wir schauen, okay, welche Schritte können wir gehen, damit dein Junge wieder Hausaufgaben macht? Wir wissen aus der Lehr-Lern-Forschung zum Beispiel, es bietet sich an, wenn der nach der Schule erstmal sich auspowern darf. Schicke ihn aufs Trampolin raus, der darf noch mal 3 Runden ums Haus rennen, vielleicht darf er auch noch auf den Fußballplatz. Und dann könnten wir vielleicht weiter überlegen, dann bereiten wir den Arbeitsplatz vor. Das heißt, der Schreibtisch hat keine Ablenkungen, der ist schön clean, gibt vielleicht ein Glas Wasser und so weiter und so fort. Das darfst du jetzt selber ergänzen. Das wäre lösungsorientiert. Und irgendwann würden wir vielleicht auch Erfolge erzielen. Und was ich aber ganz spannend finde an unserem Ansatz von Wachstumsorientierung ist, ich kann ja auch mal mit der Mama schauen, sag mal, was zeichnet denn deinen Sohn im besten Sinne aus? Was sind Stärken von deinem Sohn? Lass uns mal schauen, in welchen Momenten du vielleicht stolz auf ihn bist oder in welchen Momenten der was richtig, richtig gut gemacht hat oder was die Klassenlehrerin sagen würde, was dieser Junge anders macht als andere Kinder. Und dann würde vielleicht, ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel rauskommen, ja, der ist eigentlich total kreativ. Die Seitenränder im Heft sind immer verziert. Wenn wir ein Poster für die Schule zusammen machen, dann wird es in den buntesten Farben geklebt, total ungewöhnlich vielleicht auch für einen Jungen. Und generell, wenn wir zu Hause irgendwie ein Problem haben, dann hat er gut mal eine Lösung, auf die ich selber nicht gekommen wäre. Und dann können wir diese neu entdeckte Stärke fürs Problem nutzen. Das heißt, wir können mal schauen, sag mal, wenn du jetzt jedes Mal beim Hausaufgaben machen deine Kreativität einsetzen dürftest, was wären dann anders? Und dann würde der Junge vielleicht auf Ideen kommen wie, kann ich eigentlich meine Matheaufgabe auch unterm Tisch machen? Kann ich einfach das Blatt da oben an den Tisch kleben und dann sozusagen im Liegen meine Aufgaben ausfüllen? Oder kann ich das Arbeitsblatt einfach zerschneiden und dann muss ich es als erstes erstmal wieder zusammenpuzzeln, weil dann wäre es irgendwie aufregender? Oder kann ich einfach 10 Buntstifte nutzen und jede Antwort auf dem Mathearbeitsblatt mit einer anderen Farbe schreiben, weil sieht viel schöner aus? Und dann würden wir feststellen, klar kannst du das. Vielleicht muss ich noch einmal kurz mit deiner Klassenlehrerin sprechen, ob das okay ist, dass du das Arbeitsblatt zerschnitten hast. Aber ich werde mich dafür einsetzen, dass das okay ist. Und dann kannst du es so machen. Und dann haben wir in dem Moment auch ein Stück weit Wachstum erreicht, weil der Junge hat erkannt, das ist meine Stärke und ich kann sie sinnvoll einsetzen.
Super schön. Tolles, tolles, tolles Beispiel. Danke sehr. Und das kommt natürlich in meinem ganzen Konzept auch irgendwie sehr, sehr nahe. Ich meine, nicht umsonst habe ich gedacht, das Thema muss hier mal besprochen werden. Nämlich so diesen Fokus auf das, was da ist, auf die Stärken, auf die, ne, Potenziale und, ne, auch irgendwie, ne, da bin ich halt auch immer ein Fan von, den Kindern irgendwie auf Augenhöhe zu begegnen. Du hast jetzt einen Punkt so an der Stelle, aber so ein bisschen schnell vorgespult, fand ich. Und zwar nämlich der Moment, wo, ne, die Mutter erfährt, ah, Kreativität ist irgendwie seine Stärke und dann sofort sagt, ah, okay, ne, was hilft dir das? Wie funktioniert es, dem Kind klarzumachen, guck mal, Kreativität ist voll deins? Weißt du?
Wenn ich mit Kindern an Stärken arbeite, was wir durchaus ja auch in den Sommercamps bei Empowerland mal machen, dann versuche ich erstmal abzuholen, was die Kinder schon wissen. Und Kreativität ist vielleicht eine Stärke, die den Kindern nicht sofort einfällt. Das ist schon eine relativ komplizierte Stärke. Das heißt, ich würde erstmal die Kids fragen, was kannst du alles gut? Und dann fangen die an. Ich kann zocken, Fußball spielen, schneller rennen als Theo, backen, meine Mama zur Weißglut bringen und so weiter. Und dann kann man mal überlegen, und das finde ich eine ganz spannende Unterscheidung, wir können, wenn es um Stärken geht, unterscheiden in was Stärken und in wie Stärken. Das heißt, das, was wir als allererstes häufig tun, ist zu beantworten, was kann jemand gut? Und dann kommen wir in Richtung Fähigkeiten und Fertigkeiten, nämlich Fußball spielen, Mathe, im Erwachsenenleben vielleicht auch irgendwie Excel, Word und PowerPoint und sowas. Und wenn wir aber danach fragen, wie, also zum Beispiel, wie gehst du an herausfordernde Situationen ran? Wie gestaltest du deinen Alltag? Wie lebst du das, was dir Spaß macht? Wenn wir nach wie fragen, fragen wir nach Qualitäten, auf die wir dann eine Antwort geben, wie zum Beispiel mit Kreativität, mit Humor mit Teamwork, also ein Kind, was irgendwie immer mit anderen Kindern gemeinsam anpackt und besonders gut darin ist, andere mit ins Boot zu holen, oder mit Urteilsvermögen. Das ist vielleicht bei Kindern ganz schön kompliziert, aber vielleicht gibt es auch schon einen 8- oder 9-Jährigen, der eigentlich immer so eine kluge Antwort hat von, Mama, das können wir jetzt nicht machen, da ist mein Nachbar dann total beleidigt, wenn ich das jetzt mache, der wollte das eigentlich nicht machen. Vielleicht ist das schon der erste Anflug von, da kann jemand sehr gut Perspektiven abwägen und Seiten sehen. Und das kann ich mit Kindern machen. Ich kann sozusagen erstmal üben, wegzukommen von den Was-Stärken und auch mal zu fragen, was sind denn Wie-Stärken von dir? Da gibt es die 24 Charakterstärken aus der positiven Psychologie, die kann man einfach mal googeln. Da gibt es tatsächlich sowohl für die Erwachsenen, also die Mamas und Papas da draußen, einen deutschsprachigen Test zum Ausfüllen, als auch für Kinder. Ich glaube, inzwischen ab 8, das findet man dann raus. Oder was auch geht, du kannst auch als Mama für dein Kind den Test mal ausfüllen, einfach so mit Perspektiven. Und dann haben wir erstmal einen Ist-Zustand gesammelt. Dann haben wir gemeinsam besprochen und rausgefunden, was könnten deine Stärken sein. Und dann ist, glaube ich, die Aufgabe von Erwachsenen, von Mamas und Papas, diese Stärkenschatzkiste mitzuschleppen und in den unterschiedlichsten Situationen dem Kind die Tür zu öffnen. Zu sagen, du findest es jetzt total doof, dass die Anna mitspielen möchte, weil du magst Anna gar nicht so gerne. Jetzt weiß ich ja, dass du eigentlich ein totaler Teamworker bist und Teamwork dir total leicht fällt und das eine deiner Stärken ist. Wie könntest du denn jetzt Teamwork nutzen, um dieses Problem mit Anna zu lösen? Überleg mal, geh mal los und wenn dir nichts einfällt, kommst du wieder. Und in allermeisten Fällen fällt den Kindern dann was ein. Das heißt, ich glaube, wenn du mich fragst, wie kann man Stärken, die man erkannt hat, in die Umsetzung kriegen, heißt es erkunden, rausfinden, was heißt denn Kreativität für dich? Okay, bei dem Jungen mit 8 Jahren heißt Kreativität unterm Tisch Hausaufgaben machen, Heftrand bemalen, unkonventionelle Ideen haben und dann einsetzen. Das heißt, gemeinsam schauen, wie kannst du denn diese Sachen, die du jetzt gerade gesammelt hast, wirklich im Alltag nutzen?
Super schön. Sehr, sehr einleuchtend und schon mal, glaube ich, so, also alleine wenn das die Eltern generell machen würden, würde sich schon so viel, glaube ich, in den Familiensituationen oft verändern, ne, weil man einfach irgendwie den Fokus halt total verschiebt von was alles nicht funktioniert und was alles anstrengend ist und was alles doof ist hinzu, oh, guck mal, was irgendwie möglich ist und was eben an Potenzial irgendwie da ist. Also super schön. Aber das ist ja, glaube ich, wenn überhaupt nur ein Teil von der positiven Psychologie. Es gibt ja so verschiedene Säulen. Magst du dazu mal was sagen, zu diesem Perma-Modell?
Ja, gerne. Wenn wir danach fragen, was Wohlbefinden ist, dann ist eine mögliche Antwort ein ganz, ganz bekanntes Modell, was inzwischen ganz viel genutzt wird. Und das hast du gerade angesprochen. Das heißt, Martin Seligmann selbst hat irgendwann dieses Modell aufgestellt und erklärt, dass wir Wohlbefinden und diesen Zustand von Flourishing, also von Aufblühen und in die volle Kraft kommen, dass wir das fördern können über 5 verschiedene Säulen. Und diese 5 Säulen nennt er PERMA. Das ist also ein Akronym. Jeder Buchstabe steht für eine Säule. P wie positive Emotionen. Also Menschen sind zufriedener im eigenen Leben, wenn sie häufig gute Gefühle erleben. E steht für Engagement. Und dahinter steckt, wie kann ich sozusagen sinnstiftend und wirksam beitragen mit dem, was mich im besten Sinne ausmacht. Dahinter stecken Stärken. Also Menschen, die ihre Stärken kennen und einsetzen, denen geht's besser. Dann haben wir Beziehungen. Das R steht für Relationship, Beziehungen. Other people matter. Wir wissen, dass wir soziale Wesen sind und dass wir andere Menschen brauchen, damit es uns gut geht und dass es sich lohnt, in gute und tragfähige Beziehungen zu investieren. M steht für Meaning oder Mattering, also die Frage nach, was treibt dich eigentlich an? Was lässt dich morgens aufstehen? Was könnte vielleicht irgendwie dein Sinn im Leben sein? Und A steht für Accomplishment und dahinter steckt sowas wie Zielerreichung, Wirksamkeit, ein gelingendes Leben. Also ich möchte an irgendeiner Stelle das Gefühl haben, ich setze mir Ziele, ich erreiche sie und ich kann mit dem, was ich kann, auch wirklich einen Fortschritt machen.
Super. Total gut, aber noch sehr abstrakt.
Ja, das stimmt.
Lass uns mal deswegen so in diese einzelnen Säulen ein bisschen reingehen, uns vielleicht mal tatsächlich so auf die Situation Eltern, Kinder, ne, speziell Kinder irgendwie runterbrechen, weil da hast du ja so die meisten Erfahrungen und das wirst du ja in deinen Camps auch irgendwie immer wieder machen. Also, das P steht für.
Hast du dir es gemerkt?
Nee, positiv, auf jeden Fall was mit positiv.
Genau, das P steht für positive Gefühle, für positive
Gefühl.
Emotionen. Und die positiven Gefühle haben in der positiven Psychologie einen ganz großen Stellenwert bekommen, weil positive Gefühle oder für wen das besser passt, angenehme Gefühle, tatsächlich eine große Kraft haben und sehr viel verändern können im Alltag. Und der allererste Schritt, wenn man diese Säule leben möchte, ist, sich mal zu überlegen, welche positiven Gefühle kennst du eigentlich? Und gerade wenn ich Kinder frage, welche positiven Gefühle kennst du, dann hören die relativ schnell aus. Die sagen dann Freude, Spaß haben. Und dann ist eigentlich schon fast vorbei, je nachdem, wie groß der Wortschatz der Kinder ist. Und das ist Schritt Nummer eins, mal gemeinsam einen Wortschatz aufzubauen und zu überlegen. Und die Barbara Fredrickson, das ist eine der großen Forschenden, die hat mal erforscht, es gibt 10 positive Emotionen, die wir am häufigsten im Alltag erleben. Kann man zum Beispiel einfach anziehen und mal gucken. Und da steckt sowas drin wie Dankbarkeit. Wofür bist du denn dankbar? Gelassenheit. Wo bist du mal so richtig chill? Lassen. Interesse. Was interessiert dich? Wo hörst du hin? Wo fragst du nach? Hoffnung. Worauf hoffst du? Wo bist du zuversichtlich? Vergnügen. Pleasure hatten wir heute schon. Was macht dir so richtig Spaß und Gaudi? Inspiration. Wen findest du da draußen vielleicht spannend? Welche Vorbilder haben die Kinder vielleicht auch? Wo kann man die anzünden, so ein bisschen vom Bild her? Ehrfurcht ist im Deutschen gar nicht so einfach. Das ist eine Emotion, die wir vielleicht am ehesten erleben, wenn wir im Urlaub sind. Und ich stehe dann zum Beispiel in Portugal an der Steilküste und gucke auf das ewig weite Meer und denke mir, krass, ich bin ein sehr kleiner Teil in einer sehr großen Welt. Und ganz wichtiges Gefühl, die Liebe. Und Liebe gar nicht
Mir als
nur
erstes
als,
eingefallen noch.
genau, ja, gar nicht als romantische Liebe, sondern
Ja.
Liebe als all die kleinen Momente von Verbundenheit, von echtem Miteinander.
Als Kind, also ich habe eben, als du das gesagt hast, habe ich gedacht, oh Gott, ich hoffentlich fragst du mich jetzt nicht gleich nach positiven Gefühlen. Und dann habe ich aber als erstes gedacht, okay, dieses Gefühl von geliebt sein, so aus der Kindersicht, glaube ich, ne? So, das ist wahrscheinlich eins der positiven Gefühle, die wir eben dem Kind ja auch direkt irgendwie mitgeben können.
Ja, und jetzt, wo du das gerade aussprichst, ich glaube, Liebe nennen die Kinder auch sehr oft. Das ist ein Gefühl,
Ja.
was sie kennen. So recht. Freude, Spaß,
Gott sei
Liebe. Ja,
Dank.
Gott sei Dank. Genau. Und was ich Eltern mitgeben würde, als wenn ihr Lust habt, mal was auszuprobieren für diese Emotionssäule, dann finde ich, eignet sich total gut eine Übung, die ich wahlweise Mini-Urlaub oder Kraftquellen oder positive Aktivitäten. Das sind so alles Beschreibungen, die da in die Richtung gehen. Worum geht's? Und zwar überlegt ihr mal gemeinsam, was sind denn alles Aktivitäten, Ausflüge, Momente, in denen es euch richtig gut geht, wo ihr die Batterie aufladen könnt. Und das kann man sowohl erstmal als Mama oder Papa selber machen, also ich mache das auch für mich selber, als auch dann, wenn ihr euch sicher seid über eure Liste und mal so ein bisschen gesammelt habt, was es bei euch ist mit den Kindern. Und dann geht es darum, tatsächlich mal, und das kann man auch als Challenge verfassen, vielleicht so 30 Sachen zu finden. Also auch viele Sachen zu finden und auch mal unterschiedliche Sachen zu finden. Also, was könnt ihr alleine machen, was euch gut tut? Und dann würde das Kind vielleicht sagen, mich in meinen Sitzsack kuscheln und mein allerliebstes Buch lesen. Was können wir zusammen machen als Familie, was uns gut tut? Was kannst du mit Freunden machen, was dir gut tut? Also dieses allein und mit anderen. Und was können wir zu Hause machen, was uns gut tut? Ah, abends noch eine gute Nachtgeschichte vorlesen tut dir gut. Oder was können wir auch auswärts machen? Welchen Ausflug würdest du total gern mal machen? Ich glaube, das einzige Kriterium, was es für diese Sammlung gibt, ist, es muss alltagstauglich bleiben.
Genau, ja.
Das heißt, Gerade für Erwachsene ist es häufig die Frage nach, was ist die kleinste Sache, die du tun kannst, die dir schon gut tun würde. Und dann ist es manchmal auch sowas wie, ich mache jetzt eine 5 Minuten Meditation. Ich habe immer gesagt, ich will das irgendwann mal ausprobieren, aber vielleicht mache ich es jetzt echt mal jeden Tag und tu mir das ein. Und jetzt habe ich Liste gesagt. Liste funktioniert für Erwachsene gut. Kinder finden das vielleicht sau langweilig und haben da keinen Bock drauf. Guck mal, was dem Kind Spaß macht. Also man kann das machen als wir basteln ein Poster mit bunten Blättern und Textmarkern und Stickern und machen das ganz schön und bunt und hängen das im Kinderzimmer auf. Kann aber auch sein, wenn das ein bewegungsliebendes Kind ist, dass wir das draußen in Form eines Bewegungsspiels machen. Das heißt, ich habe meinen Notizblock dabei und kann die Sachen mitschreiben, damit wir die nicht vergessen. Aber wir sagen sozusagen, jeden Korb, den du wirfst, ist eine gute Sache. Leg mal los. Okay, hast getroffen. Was tut dir gut? So. Also man kann die Sachen gut kombinieren mit irgendwas, was dem Kind eh Spaß macht, um dann die Motivation zu steigern, dass der überhaupt mitmacht oder die.
Ja, das wäre nämlich jetzt so meine nächste Frage gewesen. Wir werden ja viele wahrscheinlich jetzt noch, wenn wir die Säulen durchgehen, noch einige Tools irgendwie so hören und zu hören bekommen. Aber das hast du jetzt eigentlich schon in dem Fall beantwortet, ne? Wie geht man damit um, wenn ich sage, ich habe eine Idee, lass uns mal irgendwie das und das machen und das Kind sagt, nee, kein Bock. Will lieber zocken.
Ja.
Also da haben wir da wahrscheinlich zu jedem irgendwie so ein bisschen. Also das fand ich jetzt schon sehr hilfreich zu sagen, guck mal, was das Kind braucht und ne, wie du es einbinden kannst. Aber wie erlebst du das in deinen Camps? Lass uns das mal kurz irgendwie so ein bisschen ansprechen.
Ja. Das, was du ansprichst, ist ja gerade so dieses sich verweigern und halt auch einfach, ich meine, den Satz kennen wir alle, da habe ich keinen Bock drauf. Nö, Mama, will ich nicht. Und ich glaube, in dem Bereich, in dem wir uns jetzt bewegen, geht es ja darum, dass ich als Vertrauensperson oder als Mama einen Vorschlag mache, weil ich glaube, das wäre total gut, wenn wir das zusammen machen. Aber eigentlich braucht das Kind das gerade gar nicht im Alltag, weil hat es ja noch nie ausprobiert. Ist total irrelevant gerade. Wäre viel wichtiger, nach draußen zu Theo zu gehen und noch ein bisschen Fußball zu spielen. Und ich finde, was da hilft, ist erstmal das Kind in seiner Meinung und in seinem Bedürfnis wertzuschätzen. Das ist das allererste, was ich mache mit Kindern im Camp, die keine Lust haben, zu sagen, weißt du was? Kann ich sogar verstehen, dass du dich jetzt hier vor mich stellst und sagst, Laura, ich habe keine Lust, kann ich einfach hier bleiben und chillen. Wir waren ja heute Morgen schon im Workshop und vorhin haben wir irgendwie auch nochmal zusammengesessen und geguckt, was ihr für Wünsche habt für die Woche. War schon ganz schön anstrengend heute. Kann ich verstehen. Und wenn dieser Moment passiert, und der passiert, glaube ich, auch in Familien immer wieder und vielleicht doch zu wenig, dann fühlt sich das Kind gesehen. Und dann baue ich ein Stück weit die Mauer ab, die es ja gerade hochgezogen hat. Und was dann auch hilft, wenn ich jetzt zum Beispiel an Dankbarkeit denke, ich will immer abends mit meinem Kind zusammen fragen, was war denn heute gut an deinem Tag? Und dann sagt er, boah, Mama, bleib mir fern mit deiner blöden positiven Gelabere-Scheiße. Entschuldigung.
Genau.
dann sehen. Okay, kann ich irgendwie verstehen, hast du gerade keine Lust drauf, war ja auch ein anstrengender Tag. Und dann erstmal das Ganze umzukehren und mit Vorbildrolle voranzugehen. Das heißt, was ich dann mache, ist zu sagen, weißt du, was ich dir noch erzählen wollte? Mir ist heute im Büro was total Krasses passiert. Meine Kollegin kam rein und XY. Also vielleicht teile ich erstmal was von mir, vielleicht gebe ich erstmal diesen Moment von, ich lebe auch Dankbarkeit. Und vielleicht ist es sogar was, an das das Kind anknüpfen kann. Wenn ich dann erzähle, weißt du, was mir heute passiert ist, und dann ist das was, was fürs Kind relevant ist, dann sagt das, echt? Naja, weißt du, heute in der Schule bei uns war es so und so. Ich
Ja.
glaube, darum geht's. Und im Endeffekt geht es aber irgendwann auch darum, wenn das Kind wirklich keinen Bock hat, hat es keinen Bock. Dann gehe ich wieder, dann probiere ich es morgen nochmal.
Ja, und ich sage ja dann auch immer, weißt du, solange du es selbst dann lebst als Mama, ist, wie du gerade gesagt hast, wirklich vorlebst und auch nicht unbedingt mit diesem, oh, wenn ich es jetzt lebe, dann lebt es das auch, sondern es geht ja darum, es für sich selber zu leben. Und also wirklich, ich kenne so viele Geschichten von Müttern, die dann sagen, und irgendwann kam es dann an und sagte, jetzt habe ich gerade ein Problem, kannst du mal, ne, irgendwie mir helfen mit Dankbarkeit? Oder bei mir ist ja dann oft so dieses, ne, da kannst du mal, hat mir gerade eine Freundin erzählt, ich erzähle das jetzt mal kurz, ne? Die hat
Ja, voll gern.
erwachsenen Sohn, volljährig jetzt. Und sie ist halt durch mich auch so auf dieses Thema, ne, manifestieren mit dem Universum und so irgendwie gekommen und lebt das so krass. Ja, das ist total schön, was die sich jetzt alles ermöglicht und so. Und lebt das aber auch mit ihrer Familie und sagt immer, naja, wenn du das und das dir wünschst, irgendwie so, dann ne, frag doch das Universum. Und hat zwei Söhne, noch einen kleineren, ne, und die sind eigentlich immer voll genervt und sowas. Und jetzt ging es aber für den Erwachsenen so um was wirklich, wirklich Wichtiges und Großes und Krasses. Und dann hat sie auch irgendwie nur so, und er so, und dann irgendwann kam er an und sagte, jetzt wird es echt gerade wichtig und so, Mama, kannst du mal mit deinem Universum sprechen? Und dann hat sie gesagt, weißt du was, nimm dein eigenes. Und dann haben sie aber das da trotzdem zusammen manifestiert und das hat so krass geklappt. Also ich kann es ja vielleicht kurz sagen, es geht um Visum für einen USA-Aufenthalt und er hat irgendwie dann das auf super
Schön.
einfachem Weg und für eine viel längere Zeit als geplant irgendwie genehmigt bekommen und so. Und das ist das, wo es sich dann auszahlt. So, ne? Wenn man da einfach das selber lebt und gar nicht das den Kindern so aufoktroyieren will, sondern irgendwann kommen die dann an und sagen, hey Mama, jetzt ist der Zeitpunkt. Das musste ich jetzt mal kurz noch mit einschieben, weil es so wichtig ist, finde ich, dass genau neben nicht mit diesem Druck und nur mit diesem, das Kind soll das machen. Nee, es geht darum, dass du es machst und mit den Kindern gemeinsam möglichst.
Das ist ein total schönes Beispiel, weil es nochmal sehr viel besser zeigt, wie wichtig diese Vorbildrolle ist. Und ich glaube, dass das die kraftvollste Ressource ist, dass ich es erstmal für mich selber etabliere und lebe und dass ich ganz da bin und authentisch und echt bin in dem. Und ich kann mit meinem Kind teilen, wenn mein Tag blöd war. Und ich versuche immer wertschätzend und offen für die Kinder im Camp zu sein, beispielsweise. Und gleichzeitig gibt es auch Momente, in denen ich mit einem Kind teile und jetzt entschuldige. Weißt du was? Jetzt gerade nervst du mich und ich sag dir auch warum. Oder weißt du was? Ich bin gerade total müde. Wir sind seit 3 Tagen spät ins Bett gegangen. Ich brauche gerade 5 Minuten für mich. Kannst du in 10 Minuten wiederkommen? Also ich glaube, das gehört halt auch dazu, zu Vorbildrolle sein. Dieses, wir müssen nicht immer gut drauf und gut gelaunt und total in unserer Kraft sein, sondern ich kann auch als erwachsene Person mit einem Kind teilen, auf Augenhöhe. Gerade geht es mir nicht gut. Auch einen Moment.
Ja, auch super wichtiger Hinweis. So aus eigenem Interesse raus, meine Tochter und meine Jungs, würde mich an der Stelle, und dann gehen wir zurück zu den Säulen. ja, was ich finde, es passt an der Stelle, das mal da noch einzufügen, bevor das die ganze Zeit als Frage irgendwie im Kopf bleibt, wenn man es hört. Mädchen und Jungs, nimmst du da Unterschiede wahr, inwiefern die da solche Tools gerne mitmachen, annehmen?
Total gute Frage. Mein Erfahrungsschatz sind Kinder zwischen 8 und 13, das sage ich einfach mal dazu, weil das sind die Kinder, mit denen ich viel interagiere im Sommercamp und auch in den Nachhilfesachen, die ich so gemacht habe. Ja, es ist schon immer noch so, dass Mädchen häufig wortgewandter mir gegenüber sind. Das heißt, sie knüpfen schneller an, wenn ich sie frage, welche guten Gefühle gibt es, lass uns mal sammeln. Sie knüpfen schneller an, wenn ich sie frage, was tut dir gut im Alltag, lass uns mal sammeln. Und gleichzeitig will ich ungern diese Schubladen aufmachen und versuche mir auch selber immer wieder im Camp vor Augen zu führen. Vielleicht sind halt auch wir Erwachsenen der Grund dafür, dass es den Unterschied zwischen Jungs und Mädels gibt. Und vielleicht darf ich Jungs auch mehr zutrauen und vielleicht wollen Jungs, allermeisten Jungs, andere Formen, um damit zu arbeiten. Und das war das, was ich vorhin meinte, mit Bewegungsangebote schaffen, weil es ist ja doch immer noch so, dass häufig die Jungs auch die Aktiveren sind und auch im Fußballverein sind und sportlich fit sind und die Ausarbeitung brauchen. Und vielleicht kann ich halt mit einem Jungen Dankbarkeit nicht abends im Bett in schriftlicher Form machen, sondern vielleicht brauche ich mit dem eine andere Form von Dankbarkeit und vielleicht passiert das eher auf dem Fußballplatz beim Hin- und Herkicken vom Ball.
Ja, genau. Ich glaube, das ist ein wirklich wichtiger Punkt, was man da versteht. Ne? Die ticken vielleicht anders und das kann ja auch ein Mädchen sein, das irgendwie großen Bewegungsdrang hat. Aber so vielleicht ist es bei den Jungs eher mal, dass man es auf so einem Weg versuchen kann, wenn man irgendwie das, wie gesagt, möchte. Ja, sehr schön. Gut, dann lass uns mal in den Säulen weitergehen. Wir sind beim E und frag mich jetzt bitte nicht, wo es steht.
Mensch, 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 sind wir strukturiert. Okay, Säule Nummer 2.
Na, es bietet sich bei so einem Modell ja anders, dass man durchzieht.
Total. Säule Nummer zwei dreht sich um das Thema Stärken. E steht für Engagement im
Ah ja,
Englischen.
Engagement.
Und es geht da darum, wie kann ich mit dem, was mich ausmacht, sinnvoll beitragen. Und wir haben ja vorhin schon kurz über die Stärken gesprochen, über die Was- und die Wie-Stärken. Und tatsächlich wäre meine Einladung für diese Säule im Familienkontext, sich erstmal mit den eigenen Stärken auseinanderzusetzen, erstmal selbst auf Entdeckungsreise zu gehen und zu gucken, was kann ich gut, was sind meine Fähigkeiten, wo liegen vielleicht auch Talente von mir und wie gestalte ich eigentlich meinen Alltag, was sind so diese aus der positiven Psychologie bekannten Charakterstärken, vielleicht auch mal diesen Charakterstärkentest für sich auszufüllen. Und mal zu schauen, was ist denn eigentlich mein Fingerabdruck, weil das sagt die positive Psychologie, es gibt dann so 5 bis 7 Signaturstärken, also mein Fingerabdruck, der mich im tiefsten Inneren ausmacht. Und bei mir ist da zum Beispiel eine Hoffnung relativ weit vorne. Das heißt, ich bin, glaube ich, schon mit so einer grundoptimistischen Haltung auf die Welt gekommen. Und zu wissen, dass Zuversicht oder auch Hoffnung genannt eine meiner großen Stärken ist, das verändert ganz viel im Alltag, weil ich dann natürlich auch verstehe, warum ich eben in manchen Situationen, in denen es knifflig wird, vielleicht anders reagiere als eine Freundin von mir, die diese Hoffnung nicht so weit oben steht.
Ja.
Und ich glaube, wenn wir als Erwachsene klarer sind über Stärken, dann geht es daran, die Stärken in Kindern zu entdecken. Und ich glaube, im Familienalltag wäre mal eine Idee, steck dir doch mal den Notizzettel und den Stift in die Hosentasche oder nutze auch einfach dein Smartphone. Und schreib mal immer dann, wenn dein Kind was gut macht oder wenn du gerade stolz auf dein Kind bist oder wenn gerade was gelungen ist, auf welche Stärke du da drin gesehen hast. Und sammel mal über eine Woche hinweg, muss mal gucken, wie viele Tage es tatsächlich braucht, diese Stärken ein. Und was man dann damit machen kann, ist, diese Stärken nicht nur einzusammeln, sondern dann dem Kind auch zu sagen, und eine Möglichkeit dafür ist es, mal einen Brief zu schreiben. Und den kann man an ein Event klammern. Man kann sozusagen sagen, ich schreibe den Brief zum Geburtstag oder zu Ostern oder zu Weihnachten. Und das ist sozusagen eins der Geschenke. Wir schenken ganz viel in einer materiellen Welt. Vielleicht schenke ich auch mal einen Brief. Ich kann aber den Brief auch einfach im Alltag schreiben. Da muss man dann so ein bisschen schauen, dass man irgendwie die Atmosphäre schafft, in der der Brief auch ankommt. Und in diesem Brief schreibe ich genau das. Liebes Kind, was ich in dir immer wieder sehe und erkenne. Ich bin stolz auf dich, wenn du XY machst. Ich glaube, das ist eine deiner größten Stärken, weil wenn du XY tust, dann passiert Z. Das heißt, ich nehme das, was ich gesammelt habe und formuliere das mal in den Brief rein und gebe diesen Brief an mein Kind. Und ich glaube, dann ist der erste Moment geschaffen, um über Stärken überhaupt zu sprechen, weil das ist was, was wir in den Camps auch immer wieder sehen. Kinder wollen ja hören, was gut an ihnen ist. Die sind ja total empfänglich für Wertschätzung. Und nicht nur Kinder, die Erwachsenen auch. Das heißt, so dieses Thema Stärken entdecken und aussprechen und spiegeln, das ist ein totaler Türöffner. Und dann kann ich sozusagen, wenn ich dem Kind gesagt habe, hey, ich finde, du bist kreativ, dann kann ich beim nächsten Mal auch sagen, wollen wir mal gucken, wie du deine Kreativität häufiger nutzen kannst. Was hast du für Ideen?
Super, toll, tolles Tool wirklich. Also die Idee mit diesem Brief finde ich total schön. Und ja, es erinnert mich gerade dran, dass ich jetzt gerade habe ich ja vorhin erzählt, dass ich ja gerade ein Buch geschrieben habe und ich habe dann hinten auch eine Danksagung formuliert und da habe ich tatsächlich meine 3 Kinder mal irgendwie mir vorgenommen und nicht so ganz ausführlich, kann ja nicht einen seitenlangen Brief als reinschreiben, aber zumindest habe ich da auch irgendwie versucht, so kurz und knapp irgendwie so das jeweilige Kind nochmal so, ne, zu beschreiben und zu sagen, warum ich dankbar für das jeweilige Kind irgendwie bin. Und das hat die auch sehr bewegt, als ich ihnen die Texte dann mal so vorgelegt habe, gesagt habe, guck mal, das schreibe ich in dem Buch, ist das okay? Das war echt ein ganz schöner Moment. Und das, ne, deswegen, also ich will damit nur sagen, es reicht manchmal so, das sind vielleicht 4, 5 Zeilen über die einzelne Person und das macht auch schon ganz viel.
Das ist ja toll. Und was für ein großes Danke an deine Kinder, dass das jetzt auch noch tausende andere Menschen lesen werden. Das ist gar nicht nur der private Raum, sondern ein Wow, ich bin jetzt in einem Buch zu finden.
Ja, das, ne, ich lebe das halt und das gehört dann, habe ich auch überlegt, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber ich habe gedacht, ne, das ist auch ein Vorbild für andere, wenn sie es lesen, was ich für einen Blick auf die Kinder habe, so. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, wie gesagt, habe es mit den Kindern abgesprochen, ob es okay ist. Und ja, es war aber ein schöner Moment für uns alle.
Das ist eine ganz tolle Haltung, weil ich finde, gerade im Erwachsenen, manchmal auch stupiden Arbeitsalltag begegnen wir das ganz viel, dass es so selbstverständlich ist, wenn wir Sachen gut machen und dass wir dann mit dem Finger drauf pointen, wenn irgendwas Kleines schiefgelaufen ist und dass wir uns eigentlich auch häufig in Meetings sehr viel darüber unterhalten, was noch nicht geklappt hat, wo wir nochmal hingucken müssen, was das aktuelle Problem ist. Und völlig untergeht, dass wir auch Erfolge feiern und auch erstmal wertschätzen können, was eigentlich schon da ist und was uns gelungen ist in der letzten Woche.
Definitiv. Das ist auch so ein wichtiger Punkt. Und das ist, da habe ich auch in verschiedenen Folgen schon drüber gesprochen und philosophiert, warum das wohl so ist, dass wir Menschen immer erst auf das Negative gucken und so, ne? Und das ist echt, also wir sind im, eigentlich kommen wir immer zum Schluss, kommt irgendwo aus der Steinzeit, aber.
Ja,
Aber
korrekt.
ja, ich meine, wir dürfen uns trotzdem weiterentwickeln und wachsen, wie du vorhin gesagt hast. Und noch, wenn wir möglichst viele damit anfangen, da irgendwie einen anderen Fokus zu entwickeln, na, dann, das ist es echt meine große Hoffnung für die Welt, dass sich dann halt auch generell viel ändert. Insofern, schön, schön, dass du das noch ergänzt hast. Gut,
Dazu trägst
also.
du ja auch bei mit dem Podcast, den du machst,
Ja.
an der Stelle vielleicht nochmal wichtig zu erwähnen.
Oh, danke schön. Ja, aber ja, das ist genau meine Mission. Du. So, also E wie Engagement hatten wir. R wie. Das ist schön, wir verlabern uns aus und kommen dann wieder zurück. Super.
Ja, wir gehen immer so ein bisschen wir nehmen die Rechts- und Linkspfade mit und dann kommen wir wieder
Genau,
zurück auf die
super.
große Straße. Doch,
Wundervoll.
super. R steht für Relationship. Und einer der großen Forschenden der positiven Psychologie hat mal gesagt, you can reduce positive psychology to a single sentence. Other people matter. Das heißt, du kannst die positive Psychologie eigentlich auf eine einzige Aussage reduzieren. Andere Menschen sind wichtig. Und es gibt eine längsschnittliche Untersuchung, das heißt, über, ich glaube, inzwischen 60 Jahre hinweg haben Forschende immer wieder die Menschen gefragt über verschiedene Aspekte ihres Lebens. Und eine wichtige Erkenntnis aus dieser ganz langen Studie zu Wohlbefinden und Glück ist, Menschen, die glücklich sind, haben tragfähige Beziehungen, sind eingebunden, fühlen sich zugehörig. Und darum geht es in dieser Säule. Das heißt, es geht darum, mal das eigene soziale Netz anzuschauen. Es fängt wahrscheinlich bei der Kernfamilie an und bei den eigenen Kindern und dem Ehemann oder Partner, Partnerin und geht aber dann eben auch weiter, wenn du nachts um 3 aufwachst und jemanden brauchst, wie viele Menschen in deinem Umfeld könntest du anrufen und die wären sofort da. Und ich kann sagen, die gute Nachricht ist, es reicht schon eine Person. Eine Person, die da wäre, es ist also auch keine Rocket Science. Und ja, die Säule Beziehungen, wie mache ich die mit Kindern? Also ich glaube, eine Tür, die man aufmachen kann mit Kindern, ist das Thema Freundschaft und mit Kindern dazu ins Gespräch zu kommen. Gerade wenn die dann irgendwann in die Grundschule eintreten, dann hat man ja ganz schnell so dieses Thema sozialer Druck oder auch Mobbing, Ausgrenzung. Was ist cool, was ist hip, was ist auch nicht cool? Und das ist so eine Tür, die wir im Camp manchmal nutzen, dass wir über Freundschaft und was ist eigentlich ein guter Freund und wer ist eigentlich hilfreich in meinem Schulalltag und wer redet eigentlich hinter meinem Rücken blöd über mich und brauche ich den eigentlich, dass man darüber einsteigt. Und ich finde, was anderes, was man mit Kindern auch super machen kann, wenn es um Beziehungen geht, ist ein Konzept, das heißt die 5 Sprachen der Liebe. Auch schon mal gehört.
Ja,
Das ist
kommt in meinem
tatsächlich
Buch auch vor.
wissenschaftlich. Ja, guck. Und ich glaube, man darf kurz dazu sagen, dass das wissenschaftlich nicht so wahnsinnig gut erforscht und auch nicht so richtig, weiß man nicht so genau. Aber es ist total plastisch. Und was es zeigt und was es aussagt, ist, Menschen drücken auf unterschiedliche Art und Weise Liebe und Wertschätzung aus. Und Menschen hören und nehmen Liebe und Wertschätzung auf unterschiedliche Art und Weise wahr. Das heißt, im Zweifel, nehmen wir jetzt einmal irgendwas an, Susanne, machst du deinen Freundinnen ganz viele Geschenke, aber eine deiner Freundinnen nimmt das gar nicht wahr, dass du ihr Geschenke machst und würde sich total wünschen, dass du ihr einfach mal sagst, hey, ich hab dich lieb. Das heißt, die 5 Sprachen der Liebe, ich greife sie nochmal kurz auf, sind, ich sag einfach, dass ich jemanden gerne habe, Worte, oder ich mache Geschenke, kleine Aufmerksamkeiten, bin diejenige, die irgendwie, ich habe eine Kollegin, die mir im Sommercamp eigentlich jeden Ferienlagerstart was anderes schenkt. Eine Tasse, ein Stück Schoki, da liegt dann was auf meinem Bett. Aha, okay. Geschenke, Hilfsbereitschaft. Gibt auch Menschen, die ihre Wertschätzung ausdrücken, indem sie einfach da sind. Oder ohne was zu sagen, die Spülmaschine ausräumen. Oder ohne was zu sagen, nochmal kurz Käse kaufen, weil du vorhin gesagt hast, ach Mist, ich habe den Käse vergessen. Hilfsbereitschaft. Gemeinsame Zeit. Das heißt, es gibt auch Menschen, die sozusagen ihre Liebe ausdrücken, indem sie sagen, weißt du was, morgen habe ich 2 Stunden, wollen wir einen Kaffee trinken gehen? Und dann wirklich 2 Stunden da sind für dich. Und das Letzte sind körperliche Berührungen, das heißt in den Arm nehmen, kuscheln auf dem Sofa, die Hand auf die Schulter legen, einfach sozusagen körperlich und berührungstechnisch. Das, was wir mit den Kindern im Camp dann machen, ist, die 5 Sprachen vorzustellen. Dann dürfen die selber mal überlegen, wie drücke ich denn Liebe aus? Wie zeige ich denn meiner Mama oder meiner besten Freundin, dass ich sie besonders gerne habe? Und dann auch mal zu überlegen, was glaubst du denn, wie deine Mama dir sagt, dass sie dich besonders gerne hat? Und dann mal zu gucken, passt das? Also vielleicht kommt da ein Widerspruch auf und vielleicht stellt man fest, ah, jetzt weiß ich, warum der Papa mir immer neues Spielzeug mitbringt, wenn Eltern getrennt leben und der Papa sie eben ab und zu abholt.
Super schön. Also ich liebe den Ansatz auch total, ne, und man darf da natürlich darüber, ne, diskutieren, wie einseitig, ne, oder es ist ja nicht so, dass jeder nur eine Sprache der Liebe hat und so, aber es macht es
Korrekt.
einfach so deutlich und es kann, ne, auch in Partnerschaften so hilfreich sein. Das habe ich auch schon oft in meinen Coachings erlebt, ne, wenn er sagt, guck doch mal hin, wie zeigt dein Partner dir eigentlich, dass er dich liebt? Und dann allein dieses Thema Hilfsbereitschaft, was ja oft so, ne, völlig untergeht im Alltag, da mal hinzuschauen und zu sagen, ach, guck mal, das ist ein Weg, wie er mir zeigt, dass er mich liebt eigentlich, wenn er einkaufen geht. Und so, ne? Das ändert so viel oder kann so viel ändern. Das ist echt so ein tolles Modell einfach, sage ich mal, um da ein bisschen mehr Verständnis dafür reinzukriegen. Und ich finde es super schön, dass ihr das mit den Kindern besprecht. Finde ich richtig toll. Muss ich auch mal machen, glaube ich.
Und ich finde auch, dass es eine Quelle für Vielfalt ist. Also
Ja.
ja, sich bewusst werden ist das eine, aber dann kann ich ja sogar, also erstmal ich als Erwachsene, aber vielleicht irgendwann macht es dann auch mein Kind, mich mal aus allen 5 Töpfen bedienen und anfangen mir zu überlegen, okay, wenn ich jetzt irgendwie mehr Hilfsbereitschaft leben würde, was würde ich denn dann anders machen? Und vielleicht probiere ich es mal aus. Also auch
Ja,
dafür lohnt es sich total.
total schön. Super. Relations hatten wir. Jetzt kommt M wie
Meaning
Meaning.
oder
Wow.
finde ich manchmal noch passender Mattering im Sinne von, wieso ist es bedeutungsvoll für mich? Und da sprechen wir von einer ganz nachhaltigen und eher langanhaltenden Form von Wohlbefinden und Glück. Das heißt, was man auch immer wieder findet, ist Menschen, die sagen würden, ich habe eine Aufgabe im Leben. Ich habe irgendwie sowas wie einen Sinn im Leben. Ich weiß, warum ich morgens aufstehe. Und auch wenn Tage mal nicht so laufen, wie ich sie mir gewünscht hätte, habe ich so diesen Leitstern am Horizont, dass die nachhaltig auch glücklicher sind und zufriedener mit dem eigenen Leben.
Also es geht um dieses, man sagt man ja oft so, auch dieses Warum, das eigene Warum. Ja. Okay.
Ja, und also damit, als ich damals angefangen habe, in die PP zu gehen, habe ich auch so eine Grundausbildung gemacht. Und in dieser Grundausbildung haben wir damals eine ganz simple Übung gemacht und die hat mich total überrascht. Und zwar haben wir gesagt, was ist dir wichtig im Leben? Dann steigst du ein mit irgendeiner Aussage und dann hat mein Gegenüber immer nur warum gefragt. Und damit rutscht man immer tiefer. Und ich möchte noch ein was ergänzen, weil manchmal hilft das. Wir haben tatsächlich gar nicht warum gefragt, weil warum führt eher in so ein Rechtfertigen und in so ein Gründe finden, sondern wir haben wofür gefragt.
Oh ja, schön.
Und das ist eher so was Vorwärtsgerichtetes.
Ja.
Und ja, das ist wahrscheinlich die einfachste Variante für Erwachsene, um mal dem eigenen Sinn ein Stück näher zu kommen, sich mal Zeit zu nehmen, weil das braucht Zeit und Raum, eine ruhige Minute, und mal wofür zu fragen, und zwar ganz oft, und zu gucken, wo man landet. Und ich finde aber dieses Thema Sinn und Deutungsvolles, das ist natürlich mit Kindern ganz schön hoch aufgehängt. Kinder haben natürlich noch keinen Sinn im Leben in dem Sinne, sind noch kurzfristiger unterwegs. Was man aber mit Kindern machen kann, ist auf Nachbarschaft, auf Schulklasse, auf Vereine, auf Gemeinschaft zu schauen und dann eher über meine Rolle in dieser Nachbarschaft zu sprechen oder meine Rolle in dieser Familie Und eher so dieses, wieso bist du wichtig in dieser Konstellation Familie? Wieso bist du wichtig in dieser Schulklasse? Was ist so dein Platz? Das wäre vielleicht die kleinere Form von Sinn für Kinder. Und ansonsten würde ich aber sagen, mit Kindern würde ich wahrscheinlich immer mit den anderen vier Säulen anfangen und den Sinn so ein bisschen hinten anstellen.
Da ist es vielleicht dann tatsächlich wichtiger, dass wir Mütter oder die Eltern sich mit ihrem eigenen Sinn beschäftigen und das dann irgendwie in die Familie auch tragen und dann noch irgendwann später den Kindern, spätestens wenn sie dann vielleicht noch mit der Schule fertig sind oder sowas, dann kann man da vielleicht tiefer reingehen, so, oder?
Ja, genau, dem würde ich zustimmen.
Ja, schön. Und es ändert sich ja auch manchmal, so ein Sinn im Leben, glaube ich.
Oh ja, bitte
Das ist,
unbedingt.
ne,
Alles.
also das finde ich auch wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen, weil es wird oft, also gerade, ne, in dieser spirituellen Szene auch so, ah, dann hast du deine Seelenaufgabe und ne, die können wir irgendwie, keine Ahnung, wie ermitteln und dann gehst du dafür und so. Und dann ist es immer so, dann erlebt man das, dass da so Menschen auf der Suche nach ihrer Seelenaufgabe sind und dann damit irgendwie ihren Tag vertun, damit irgendwie oder ihr Leben vielleicht sogar immer auf der Suche nach dieser Seelenaufgabe. Und ich finde es wichtig zu sagen, das ist das, was so dein nächster Schritt ist, so dein nächstes Ziel irgendwie auch, oder?
Zwei Antworten darauf. Finde ich ganz spannend, dass du das sagst. Das erste ist, es gibt tatsächlich Befragungen, die zeigen können, dass gar nicht jeder Mensch sagen würde, ich möchte unbedingt meinen Sinn im Leben finden. Es gibt auch Menschen, die total okay damit sind, dass sie nicht wissen, was der Sinn im Leben ist und die nicht sinnorientiert agieren. Und zweite Antwort, ein Stück weit widerspricht dieses Suchen nach dem Sinn. Und die Frage ist ja auch, findet man jemals den Sinn oder ist es eigentlich immer die Suche nach dem Sinn und geht es immer um den Weg dahin? Dass sich das ein Stück weit ja auch widerspricht mit so Achtsamkeitsgrundhaltungen und Achtsamkeitskonzepten. Denn wenn ich in der Achtsamkeit mich darin übe, häufiger im Hier und Jetzt zu sein, weniger zu werden, mehr zu sein, mehr wahrzunehmen, mehr zu schauen, was ich gerade fühle, dann beschäftige ich mich natürlich nicht damit, was morgen und übermorgen und in 10 Jahren ist. Das heißt, ich glaube, Sinn ist was ganz Individuelles. Ich glaube fest daran, dass es total hilfreich ist, weil ich im Sinne von, ich bin die Chancennutzerin, ich würde immer sagen, dadurch, dass ich wusste, wo ich grundsätzlich hin will, sind mir auf dem Weg die Sachen aufgefallen, die dazu gepasst haben. Also ich glaube, es geht auch darum, dass mir, ne, im Sinne von where energy flows, wie ist der Satz? Du weißt, du kennst es, glaube ich.
Where energy goes, focus. Where focus goes, energy flows. So
Ja,
rum.
genau das meine ich. Ne? So dieses dahin, wo ich gucke,
Ja,
daran
richtig
stecke ich ja auch
Fokus
meine
drauf richte, ja.
Energie. So.
Genau. Ja.
Also ich glaube, es ist wichtig, sich mit dem Sinn zu beschäftigen, aber
Ja.
ich glaube, es ist übertrieben zu sagen, jeder muss seinen eigenen Sinn kennen.
Ja, und da fallen mir jetzt, ich muss da jetzt leider noch drauf rumhacken, weil es mir gerade so in den Kopf kommt. Also zum einen dieses Thema Sinn, ich glaube, das wird auch oft verwechselt mit so einer Bedeutung für die Menschheit und ich muss irgendwie, ne, hier für die Welt irgendwas bewirken. Das kann ja auch was Kleines sein. Sowas wie irgendwie, ich will einfach eine gute Mutter sein. Also klein im Anführungsstrichen, weil das wahrscheinlich mit der wichtigste Sinn, den wir im Leben haben könnten. Aber das will ich damit nochmal sagen. Es geht nicht immer darum, die Welt zu retten und irgendwie Tausende von Menschen zu irgendwas zu inspirieren, sondern es kann auch irgendwie im kleinsten Umfeld was sein, was einem den Sinn gibt.
Total. Du kannst Sinn zum Beispiel auch runterbrechen und erstmal danach fragen, in welchen Rollen du dich gerne in den nächsten Jahren noch selbst sehen möchtest. Und das kann auch also eine niederschwelligere Art und Weise sein, um dem Sinn auf die Schliche zu kommen, mal aufzuschreiben, wer möchte ich eigentlich noch alles sein? Okay, aktuell bin ich Mutter. Vielleicht bin ich auch Unternehmerin oder vielleicht bin ich auch Vereinsvorsitzende. Also welche Rollen sind da schon? Und dann mal zu fragen, und in welchen Rollen wäre ich gern noch? Ich möchte gern TED-Talk-Speakerin sein oder ich möchte gern Oma sein. Oder also was sind die Rollen, in denen du dich gern noch sehen möchtest? Und dann diese Rollen, das dürfen auch erstmal ganz viele sein. Also man darf auch erstmal sammeln, von welche Rollen hatte ich, welche Rollen habe ich gerade, welche Rollen hätte ich gerne. Und dann die mal zu sortieren und zu sagen, und welche davon sind mir am wichtigsten? Kann auch sein, dass ich eine Rolle hatte und die gern wieder hätte. Und dann mal zu schauen, was sind die Gemeinsamkeiten zwischen diesen Rollen. Wenn ich
Ja,
da fünf,
schön.
sechs Rollen habe, die mir total wichtig sind, Wo ist die Gemeinsamkeit? Und dann kommen wir wieder diesem, wofür bin ich da, ein Stückchen näher.
Super. Ich muss es leider erwähnen an der Stelle, aber auch dieses Thema kommt in meinem Buch sehr ausführlich vor. Rollen sind
Schön.
tatsächlich nicht, aber deswegen, das ist jetzt so der zweite Gedanke, den ich dazu noch habe. Wie siehst du den Zusammenhang zwischen Sinn und den eigenen Werten? Ja.
Der ist total da.
Sehr gut.
Ja. Also auch die Frage nach den Werten, also was ist mir wichtig im Leben, führt in Richtung Lebenssinn. Also
Ja.
wenn ich mich damit beschäftige, wie ich gerne sein möchte in Interaktion mit anderen und was mir wichtig ist, dann deutet das auch ganz sehr dahin, wofür ich eigentlich morgens aufstehe.
Ja, sehr gut. So, wow, großes
Ja.
Thema. Aber dann schaffen wir jetzt den letzten Buchstabe auch noch, das A.
Ja, das A steht für Accomplishment. Und das ist ein Begriff, den man vielleicht so aus dem Englischen auch gar nicht kennt. Es gibt verschiedene Übersetzungen. Eines davon ist Gelingendes oder Zielerreichung. Und letztendlich geht es darum, dass fürs Wohlbefinden förderlich ist, dass ich mir Ziele setze, die ich für persönlich relevant finde, dass ich mich kompetent fühle, in Richtung dieser Ziele Schritte zu gehen, dass ich die Ziele erreichen kann und dadurch ein Gefühl entwickle von, ich bin wirksam, kann hier was beitragen.
Schließt das sozusagen an das M-Meaning an? Oder
Es
ist das ein
bedingt sich gegenseitig. Also
ja,
es ist
ne?
egal, wo du anfängst, aber ich glaube, es hat sehr viel miteinander zu tun.
Und wie würdest du das, was es mal sonst jetzt so schön erklärt, jetzt mit Kindern dann umsetzen?
Also, ein was ich total wichtig finde und was, glaube ich, auf die Accomplishment-Säule einzahlt, ist das Erfolge feiern. Das ist genau das, was ich vorhin auch schon mal gesagt hatte, auch im Familienkontext und gerade mit schulpflichtigen Kindern, aber vielleicht auch schon im Kindergartenalter müsste man mal beobachten. Also ich meine, ich sehe gerade die anderthalbjährige und dann aber eben wieder die Schulkinder, das dazwischen weiß ich nicht so genau. Auch mit Kindern ist es schon total wichtig, das, was gelungen ist, sichtbar zu machen. Weil ganz oft üben wir über Wochen hinweg, nehmen jetzt mal irgendwas, die Bruchrechnung oder Plus- und Minusrechnen oder Malrechnen, die Malfolgen. Und dann kommt dieser eine Test und dann schreibt das Kind da vielleicht eine 2 oder eine 3. Also ist irgendwie jetzt auch nicht super gut gewesen, aber total okay. Und dann ploppt es so weg. Ist geschafft. Okay, was machen wir als nächstes? Ah, okay, jetzt müssen wir wochenlang üben, wie geteilt durchgeht. Und mir ist es halt ein Anliegen, dass wir schon ganz früh auch die kleinen und unscheinbaren Sachen sammeln. Und eine Möglichkeit dafür ist das Glücksglas, also sich einfach ein Gefäß zu suchen, was groß genug ist, um da mehrere Post-it-Zettel drin zu sammeln über einen festgelegten Zeitraum. Man kann das für ein ganzes Jahr machen, im Januar anfangen, zu Silvester auswerten. Man kann das aber auch, und vielleicht ist das sogar die schönere Variante, alle 3 Monate mal auswerten, also regelmäßiger machen. Und dann sammeln wir in dem Glas all die Momente, in denen jemand etwas gut gemacht hat, wo wir stolz auf jemanden waren, wo jemand was gewonnen hat, wo jemand im Wettbewerb erfolgreich war, wo jemand hilfsbereit war und so weiter und so fort. Immer wenn sowas passiert, schreibe ich es auf und schmeiße es ins Glücksglas und ermögliche damit in regelmäßigen Abständen so ein Wiederauspacken. Dann nehmen wir uns die Zeit als Familie und dann lesen wir uns die Sachen vor, die wir garantiert schon vergessen haben. Nicht alle?
Schön.
Aber viele davon haben wir bestimmt wieder vergessen.
Toll. Ach, sehr, sehr schöne Anregungen sind das, die du hier gibst. Wirklich,
Und
wirklich toll. Ja?
anders fällt mir gerade noch ein, weil das für mich auch in diese Säule zählt. Und ich weiß aber, du hast da schon Folgen zu gehabt, deswegen müssen wir da gar nicht tief reingehen. Für mich zählt zu dieser Zielerreichungssäule auch das ganze Thema Mindset und die flexible Art und Weise. Also das flexible Umgehen mit Rückschlägen und Fehlern und Misserfolgen. Und das wäre wahrscheinlich das Zweite, was ich mit Kindern machen würde, wenn es um diese Gelingensäule geht. Sammeln, was sie schon alles gelernt haben. Bis 10 zählen, Fahrradfahren, Laufen, Plusrechnen, den Geschirrspüler ausräumen. Und man kann das tatsächlich mal ins Extreme machen. Und es gibt da eine Übung, die kommt von Learn Learning with Caroline. Kennst du vielleicht? Das ist ein relativ bekannter Instagram-Account. Große Empfehlung für all diejenigen, die Grundschulkinder haben. Learn Learning with Caroline. Die sagt, nimm dir eine Rolle Klopapier Und dann schreib auf jedes Klopapier platt mit deinem Kind etwas drauf, was es schon gelernt hat.
Ach,
Und ihr
cool.
müsst diese ganze Rolle beschreiben. Das heißt, es sind kleine Sachen, die ihr gelernt habt, aber ich bin mir sehr sicher, dass dein Grundschulkind schon eine ganze Klopapierrolle voller Dinge hat, die es gelernt hat. Und
Mega.
vor allem voller Dinge, wo es gedacht hat, das werde ich doch nie können. Vielleicht guckt ihr euch auch mal ein Video an davon, wie es war, auf dem Laufrad das erste Mal zu sein oder das erste Mal auf dem Fahrrad zu sein, wie dämlich wir uns angestellt haben. Und heute ist es selbstverständlich. Das ist
Ja.
auch Zielerreichung, so
Super schön,
bewusst
ja.
werden von Kraft, wie viel ich geschafft habe.
Super, super cool, ne? Also da fallen mir gerade schon tausend Sachen ein, ne? Die man wahrscheinlich so, ne, heute so selbstverständlich macht, oder deinen Schnürsenkel binden oder ja, oder sogar letztendlich aufs Klo gehen, ne? Also ja, ist dann selbstverständlich, man ist froh als Eltern, wenn es endlich soweit ist und dann irgendwie.
Total.
Und ja, aber dass das wirklich ein langer Prozess war, so, den wir begleiten durften. Super cool. Das ist auch richtig toll. Laura, mega, mega schön. Wir können jetzt zum Ende kommen. Sind schon über eine Stunde dabei. Ich könnte aber noch ewig mit dir weiterreden. Aber jetzt erzähl doch mal, jetzt hast du die ganze Zeit von diesen Camps gesprochen. Wo gibt's die? Wo kann man sein Kind anmelden?
Ja, voll gern. Die gibt es bei Empowerland. Sie können gerne die Website in die Shownotizen packen. Und Empowerland habe ich eher zufällig entdeckt, weil ich immer gesagt habe, jetzt weiß ich, was positive Psychologie ist. Und ich fahre seit über 10 Jahren jeden Sommer ins Ferienlager, weil ich es total cool finde, Freizeit mit Kindern zu verbringen. Was würde eigentlich passieren, wenn wir positive Psychologie im Ferienlager machen? Und dann habe ich Empowerland entdeckt und für mich ist ein Empowerland ein Ort, an dem wir Kindern etwas zutrauen, an dem wir die Tür aufmachen dafür, dass Kinder ihre Superkraft entdecken. Das sagen wir immer, entdecke die Superkraft in dir. Das heißt, es ist eine Woche Ferienlager, wo wir jeden Vormittag an einem anderen Thema arbeiten. Wir gucken uns Stärken an, wir gucken uns Achtsamkeit an, wir gucken uns die 5 Sprachen der Liebe an und so weiter und so fort. Und in 2024 gibt es 3 Camps, eins in Berlin und 2 in Mödingen. Das liegt zwischen Ulm und Augsburg, noch in Bayern. Und ihr könnt die Kids dafür anmelden. Wir nehmen Kinder zwischen 8 und 13 Jahren mit. Das heißt, mehrheitlich Grundschulalter. Und es gibt auch geförderte Plätze. Das heißt, für all diejenigen, die das Gefühl haben, wir packen das gerade als Familie nicht, so eine Woche Ferienlager zu finanzieren, meldet euch bei uns. Man kann sich auch um ein Stipendium bewerben. Und das ist Empowerland einerseits. Und wenn es für dich okay ist, dann sage ich noch ein Wort mehr dazu, wo gerade mein Herz schlägt für.
Unbedingt.
Was wir nämlich gerade machen, ist mit Unterstützung der Deutschen Fernsehlotterie ein digitales Mitmachprogramm für 8- bis 13-Jährige zu schieben. Das heißt, ich nutze gerade all das, was ich aus der positiven Psychologie kenne und versuche es kindertauglich zu gestalten. Und in einem 12-Wochen-Programm, in dem sich Kinder einmal pro Woche in eine Videokonferenz, so wie du und ich jetzt hier gerade, einloggen, mit Kindern auf das Thema Wohlbefinden zu schauen, Selbstbewusstsein zu stärken, mutige Kinder zu empowern, zu gucken, was braucht ihr, damit ihr das Gefühl habt, ich habe meinen Alltag im Griff und ich kann auch Mama, Papa, der Lehrkraft und Co. sagen, was ich gerade brauche und warum ich das brauche.
Wow. Und das gibt's schon oder entwickelst du das gerade?
Nee, das geht gerade los. Voraussichtlich gibt es ab dem neuen Schuljahr, also ab September, die ersten Kurse.
Super. Und gibt es da irgendwie einen Newsletter, wo man sich irgendwie erinnern und irgendwie die neuesten News dazu irgendwie bekommen kann dann?
Ja, das
Sehr
gebe ich
gut.
dir einfach rüber und dann können wir
Ja.
das in die Shownotizen packen.
Genau, wollte ich gerade sagen, weil das könnte ich mir vorstellen, dass das wirklich für viele super interessant ist und die Camps natürlich auch, aber ne, sowas, was man dann im Alltag auch, weil ein 12-Wochen-Kurs finde ich halt auch gut, ne, weil es dann sich über längere Zeit so auch ne, verfestigen kann und immer wieder die Beschäftigung damit. Und da werden ja die Eltern auch inkludiert sein in irgendeiner Form. Die kriegen das ja dann mit und besprechen mit dem Kind, was es da macht. Und so. Also super schönes Programm, finde ich ganz, ganz toll.
Exakt, es ist nachhaltiger, es
Ja.
ist von zu Hause aus möglich, es
Ja.
ist für verschiedene Altersgruppen gedacht, es gibt Elterninformationen,
Ja.
Elternabende.
Ja.
Also ihr seid als Familie eingeladen, mit mir gemeinsam das Thema Glück zu erkunden.
Super schön. Das ist alles hier direkt in den Shownotes verlinkt. Guck da gerne mal vorbei, melde dich für diesen Newsletter an, damit du dann irgendwie auch informiert bist, wenn es losgeht mit diesem Kursprogramm. Und dann wünsche ich dir dafür auf jeden Fall ganz, ganz viel Erfolg, weil es ist genau das, was diese Welt gerade braucht, irgendwie. So viel die Erinnerung daran, wie es geht, wieder glücklich zu sein. Und ja, da machst du wirklich einen wichtigen Job. Vielen Dank.
Danke, Susanne.
Am Schluss habe ich immer zwei Fragen für meine Gäste und die darfst du jetzt natürlich auch beantworten. Wahrscheinlich fällt es dir total leicht, die erste. Denn die lautet: Für welche drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten?
Ach ja, die Dankbarkeit, so eine Superpower. Ich bin dankbar für Freunde und Familie, also für all die Menschen, die da sind. Und zwar sowohl in den Momenten, in denen es mir nicht gut geht und ich gerade ein offenes Ohr brauche, als auch in den Momenten, in denen ich völlig euphorisch erzählen möchte, dass ich gerade mit Susanne ein Podcast-Interview hatte. Ich bin tatsächlich auch sehr dankbar dafür, dass ich mit meinen doch noch recht jungen Jahren schon ein Feld für mich gefunden habe, in dem ich leidenschaftlich sein kann. Also sehr dankbar für die positive Psychologie und das, was ich darin gerade bewegen darf. Und auch, ich glaube, eng damit verknüpft bin ich immer wieder so dankbar dafür, dass ich mit so einer grundoptimistischen Sichtweise auf das Leben da draußen, ja, ich glaube, schon geboren wurde. Das macht mein Leben an vielen Stellen so leicht.
Super. Guck mal, das war jetzt das R, das M und das E, oder?
Mensch, Modell in Anwendung. Sehr gut.
Relations, Meaning and Engagement.
Total, ja,
Super.
stimmt.
Cool. Super schön. Ja, und meine Schlussfrage ist immer: Was ist denn so deine wichtigste Botschaft für meine Supermamas da draußen?
So eine schöne Frage. Ich glaube, ich möchte mitgeben. Ich bin davon überzeugt, dass jede deiner Mamas und wahrscheinlich auch jeder deiner Papas da draußen einen richtig guten Job macht. Und dass es sicherlich an der einen oder anderen Stelle darum geht, was man noch besser machen kann. Aber ich glaube, da ist schon ganz viel da. Und ich sage zu jedem Kind, in jedem da draußen steckt ganz viel. Und das meine ich auch, wenn es um Mamas und Papas geht. Also schaut mal, was euch alles schon gelungen ist.
Schön. Doch, das hat richtig viel Spaß gemacht. Du strahlst auch. Ich glaube, wir strahlen hier beide gerade um die Wette. Das war wirklich, wirklich schön und so konkret auch und wirklich anwendbar und so viele Ideen, was wir Mamas, wir Eltern noch mit den Kindern machen können, um dieses Thema positive Psychologie wirklich zu leben. Und freue mich wirklich sehr über dieses Interview und danke dir sehr für deine Zeit, die du uns geschenkt hast und dein ganzes Wissen.
Susanne, vielen Dank für die Podcast-Einladung. Vielen Dank für deine tiefen Fragen. Und du strahlst, ich strahle. Und ich glaube, das liegt daran, dass du mitgedacht hast und mit deinen Rückfragen und mit deinem, ja, einfach sein hier eine ganz tolle Podcast-Folge gezaubert hast. Danke.
Ja, wie schön. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ich bin super gespannt. Sag nochmal Bescheid, wenn der Kurs wirklich online geht, dann werde ich das auch nochmal extra irgendwie in meiner Community kommunizieren und
Ach,
dann
das wäre ja toll. Danke.
das mache ich auf jeden Fall. Alles Gute erstmal für dich. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du sie in deinem Bekanntenkreis weiterempfiehlst an andere Familien, die vielleicht auch mit ihren Kindern positive Psychologie leben möchten. Und ansonsten freue ich mich, wenn du mir bei Spotify oder bei iTunes oder wo auch immer du diesen Podcast hörst, ein paar Sterne oder auch gerne eine Rezension hinterlässt. Und jetzt wünsche ich dir erstmal eine schöne Woche und vergiss nicht, Familie ist, was du daraus machst. Alles Liebe, bis ganz bald, deine Susanne.